Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend, hier sind wir mit einer neuen Ausgabe vom EgoFM Talk Radio und ich freue mich heute sehr über meinen heutigen Gast. Der zählt tatsächlich mittlerweile, kann man schon sagen, zu den alten Hasen im Schauspielgeschäft mit 31 Jahren. Er hat seine Leidenschaft quasi zum Beruf gemacht. 2014 schlüpfte er in die Rolle des sympathischen Jungkommissars Kalli im Münchner Tatort, ist er mittlerweile ein fester Bestandteil und auch in vielen anderen Erfolgsserien und Filmen zu sehen. Heute bei mir zu Gast Ferdinand Hofer. Ferdinand, grüß dich.
Servus, grüß dich Dominik.
Schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und du warst mir von vornherein schon sehr sympathisch, weil du bist auch ein Oberbayer wie ich.
Ganz genau, das stimmt, ja.
Du kommst aus Groß-Seeham, glaube ich, gell?
Ja, also eigentlich schon. Also ich bin dann nur nicht ganz aufgewachsen. Also wir sind dann einmal umgezogen in meiner Kindheit. Mhm. Aber prinzipiell, also ich bin so aus dem Dunstkreis Landkreis Miesbach.
Miesbach. Ja. Bist du mittlerweile ein Großstadtmensch?
Naja, ich weiß nicht, ob ich München als Großstadt bezeichnen würde.
Aber, du lebst aber mittlerweile dort.
Ja, genau. Ich lehre schon ziemlich lange. Ich glaube 13 Jahre. Mhm. Und mir gefällt die Stadt. Also ich finde München, also München hat da diese tolle Kombination aus Land und Stadt. Mhm. Also man ist auch total schnell aus der Stadt draußen. Aber trotzdem fühle ich mich im Moment in München sehr wohl und ich liebe es einfach in Bars, Cafés, Restaurants zu gehen und einfach, dass was los ist, dass sich was rührt, das finde ich super. Mhm.
Was bedeutet grundsätzlich Heimat für dich? Also so dieser bayerische Raum, könntest du dir vorstellen, da irgendwann mal wegzugehen?
Ich war schon ein paar Mal weg, aber halt immer nur für eine begrenzte Zeit. Mhm. Und ich glaube, so sehe ich das auch für die Zukunft. Also ich muss nicht unbedingt jetzt hier permanent wohnen, aber für mich ist Heimat, dass ich weiß, ich kann hier immer wieder zurückkehren. Mhm. Und auch irgendwo Familie und dieses Geborgenheitsgefühl, was die Heimat für einen ausstrahlt, ist halt bei mir hier in Oberbayern und ich glaube, ich will immer wieder hierher zurückkehren. Mhm.
Aber das ist doch schön, wenn man da einfach so einen festen Punkt hat, wo man weiß, wenn ich mal weg bin und mir geht's nicht gut, dann gehe ich halt zurück dorthin, wo es mir immer gut ging.
Quasi. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch cool, wenn man weg ist und dann das Neue erlebt und entdeckt und dann sich aber trotzdem am Ende wieder darauf freut, nach Hause zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das darf man nicht verlieren. Und das finde ich mega, oder jeder so wie er will, aber für mich ist das was sehr, sehr Wichtiges. Und da ich finde das ein super Gefühl, wenn man sich immer wieder darauf freuen kann, heimzukommen.
Mhm. Da spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Kindheit tatsächlich eine Rolle. Erzähl uns doch mal von deiner Kindheit. Wie war denn das Aufwachsen als Voralpenkind für dich?
Also ich würde mal behaupten, ich hatte so ein relativ klassisches Leben eines bayerischen Jungen, wenn man das jetzt mal so beschreiben will. Also ich war im Fußballverein, ich habe sogar geschuhplattelt.
Wirklich?
Eine Zeit lang, ja. Ich habe meine Kindheit viel draußen verbracht. Also da wird sich noch drüber lustig gemacht, weil ich zum Beispiel, ich bin ein richtig schlechter Playstation-Spieler. Mhm. Also ich mache das schon, aber ich bin wirklich sehr schlecht. Und das ist halt einfach das, weil ich das in meiner Jugend nicht gelernt habe, weil ich irgendwie eher dann
im Wald unterwegs
war. Genau, auf dem Baum geklettert bin und draußen irgendwo unterwegs war, auf dem Bolzplatz oder Volleyball spielen, solche Sachen gemacht habe und wenig Zeit dann irgendwie vor einem Fernseher verbracht habe oder vor einer Playstation, vor einer Konsole.
Mhm. Denkst du, du hast in der Kindheit auch was für dein Leben quasi mitgenommen? Also wärst du jemand anders, wenn du vielleicht in einer Großstadt aufgewachsen wärst?
Naja, also ich glaube, ich wäre mit Sicherheit jemand anders, wenn ich woanders aufgewachsen wäre, weil man nimmt ja immer das so ein bisschen mit ins Erwachsenenleben, was man als Kind erlebt. Aber was ich, glaube ich, mitgenommen habe, ist einfach Freiheit, weil ich habe mich nie irgendwie eingeschlossen, eingeengt gefühlt. Und das ist, glaube ich, so das, was ich mit ins Erwachsenenalter mitgenommen habe. Einfach dieses, also Freiheit und Unbeschwerte, diese positiv, also dass man einfach positiv ins Leben geht. Ja. Mhm,
Du hast es gerade nebenbei schon kurz erwähnt, du hattest auch eine kleine Fußballkarriere tatsächlich ins Auge gefasst, hast dann irgendwann die Lust daran verloren, habe ich glaube ich gehört und dachtest dir dann Jahre später nochmal, jetzt will ich es nochmal wissen. Was ist daraus geworden letztendlich?
Ach, ich meine, ich habe bis zur A-Jugend, Ende A-Jugend dann weiter Fußball gespielt.
Du hast dich da richtig durchgebissen dann, glaube ich, ne?
Am Ende. Ja, also das Problem war ja eigentlich folgendes, dass ich, als ich angefangen habe im sehr jungen Alter oder für einen Dorfburm normales Alter, ich glaube mit 6 oder 7, da war ich relativ pummelig und dann habe ich mich natürlich auch nicht so ganz leicht getan auf dem Platz. Und wie Kinder halt so sind, wird man da halt dann schnell mal
runtergemobbt.
Wenn man das so sagen will, kann man das so sagen, genau. Und dann hat mir das halt einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und irgendwann habe ich mir dann, ich glaube mit 11 oder 12, hat mir das dann aber trotzdem keine Ruhe gelassen und dachte mir, nee, das lasse ich nicht jetzt auf mir sitzen und habe dann nochmal angefangen und habe dann eigentlich schon relativ, naja, nicht jetzt erfolgreich, aber halt zumindest in meinem Verein auf jeden Fall zur Stammelf dazugehört und mich so da den Platz erspielt. Ja. Mhm.
Lass uns mal über deine Schulzeit sprechen. In der 9. Klasse, hast du mir erzählt, hast du dir Gedanken gemacht, wie du eigentlich dieses Abitur schaffen sollst. Warst du so ein mittelmäßiger Schüler, warst du ein guter Schüler? Wie ging es dir in dieser Schulzeit? Wolltest du es eher von der Backe haben?
Schule hat mir an sich eigentlich, glaube ich, schon Spaß gemacht, aber aus dem Grund, weil ich die Leute gerne mochte, mit denen ich quasi die Schulzeit verbracht habe. Die 5. und die 6. Klasse war ziemlich tricky für mich. Also ich, vor allem wegen Englisch wäre ich da fast durchgefallen. Und was ich damals da gemeint hatte mit dem Abitur war halt, dass ich finde, dass es oft so ist, wenn man Herausforderungen in der Zukunft sieht.
Präsent vor sich
hat. Genau, dass man dann oft, oder ich halt oft nicht wusste, wie ich es meistern soll oder wie ich das jemals schaffen soll. Wenn man aber dann näher kommt, dann stellt man sich die Fragen gar nicht mehr und es geht dann oftmals einfach so mit, weil man natürlich ja auch mit der Zeit wächst und reift und dann auf einmal hat man es dann geschafft und das ist halt wirklich ein Wahnsinnsgefühl, wenn man so zurückblickt und noch genau weiß, wie man dachte, okay, ich das schaffe, zum Beispiel das Abitur, ich schaff's nie, keine Ahnung. In der 5. Klasse, mein Englisch war grottig und ich habe dann auch in Englisch Abitur gemacht. Also ich meine, mit der Zeit wächst man daran einfach und das finde ich halt ein besonders cooles Gefühl.
Hast du in der Zeit vielleicht so ein bisschen auch die Unbeschwertheit für dich erfahren und kennengelernt? Weil ich meine, wenn man dein Leben so betrachtet, du gehst ja unbeschwert durchs Leben irgendwie gefühlt, oder? Du lässt vieles einfach auf dich zukommen oder sind Sachen auch geplant?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin eher kein Planer, wenn ich ehrlich bin. Also ich mache mir jetzt keine Gedanken, was ich nächstes, übernächstes und überübernächstes Jahr mache. Aber unbeschwert, also es ist definitiv unbeschwert, aber es ist halt, ergreife Gelegenheiten und Chancen und manche ergreife ich nicht und ich mache mir keine Gedanken darüber, welche ich ergreife und welche nicht. Und das ist, glaube ich, halt eine Art Unbeschwertheit, dass man halt einfach Entscheidungen unbeschwert trifft. Das ist wahrscheinlich schon das, was mich dann halt dazu oder warum man beschreiben könnte, dass ich unbeschwert durchs Leben gehe. Aber natürlich gibt's immer mal wieder Herausforderungen, auf denen man gegenübersteht und die man dann natürlich irgendwie auch lösen muss. Aber trotzdem, wenn man es halt nicht ganz so ernst nimmt und wenn man sich selbst nicht ganz so ernst nimmt, dann glaube ich, kommt man da ein bisschen unbeschwerter durch.
Und dann macht man quasi seine Leidenschaft zum Beruf, die Schauspielerei. Wann war das denn, als du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen bist? Ich habe da irgendwie gesehen und ich musste tatsächlich an mich denken, weil ich hatte das ganz hundertprozentig genauso. Ich hatte ein Hochbett mit meinem Bruder im Kinderzimmer und wir haben mit diesem Hochbett Theater gespielt.
Und du bist ja sicher, dass du nicht mein Bruder bist?
Müssen wir nochmal nachschauen nachher. Aber tatsächlich war das bei dir auch so. Du hast mit deinem Bruder zusammen quasi in jungen Kindesjahren schon das Bett zum Theater umfunktioniert.
Ganz genau. Also es war so, dass ich wollte, ich weiß nicht, wo ich das gesehen hatte, wollte unbedingt ein Hochbett und habe dann mit meinem Vater zusammen ein Hochbett gebaut. Und das war aber kein klassisches Stockbett. Also es war drunter kein Bett, sondern es war einfach freier Raum. Und dann haben wir da angefangen, mein Bruder und ich Theater zu spielen und irgendwann ist dann meine Mutter gekommen und meinte, ob wir, das ist nicht cool, wenn wir dann einen Vorhang hätten. Und dann hat sie einen Theatervorhang genäht und dann hatten wir eine 1A Theaterbühne mit Vorhang in unserem Kinderzimmer. Geil. Und so hat das Ganze angefangen, ja.
Das erinnert mich tatsächlich auch an meine Kindheit. Da wurden Großeltern tatsächlich jeden Nachmittag gezwungen, sich irgendwelche Geschichten von uns anzuschauen.
Das war bei uns auch so. Auch immer, wenn meine Eltern Besuch hatten, egal ob da Kinder dabei waren oder nicht, wir haben trotzdem immer unsere Vorführung gegeben.
War das dann für dich quasi schon so die erste Berührung eben für diese Leidenschaft zur Schauspielerei? Das hat ja erstmal nicht viel mit Schauspielerei zu tun, aber schon so ein bisschen was präsenten oder etwas vorzeigen.
Naja, definierte Schauspielerei. Also wir haben tatsächlich schon Rollen gespielt. Also wir hatten uns da auch was überlegt. Wir haben natürlich uns jetzt nicht hingesetzt und ein Theaterstück geschrieben. Also es gab kein Buch dazu, aber wir haben schon unsere Rollen gespielt und dann da hinein improvisiert. Also ich erinnere mich noch an Stücke irgendwie, ist dann der Nikolaus vorgekommen, dann gab es irgendwie so ein Opa-Enkel-Oma-Stück. Also solche Sachen, also war schon irgendwie eine gewisse Art von Schauspielerei. Aber es war dann doch mehr Spielen als jetzt ernsthaft Schauspielen natürlich.
Aber würdest du sagen, das ist quasi die Wurzel deines bisherigen Lebens, deines beruflichen Lebensweges, dieses Spielen im Hochbett?
Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Also ich meine, da hat's angefangen und dann hat mich das irgendwie gepackt und nicht mehr losgelassen.
Und irgendwann, viele, viele Jahre später, wurdest du dann entdeckt, und zwar von Markus H. Rosenmüller, Regisseur und Filmemacher, bekannt für wahnsinnig viele tolle bayerische Heimatfilme. Und der hat dich damals für den Film Schwere Jungs besetzt. Wie kam es dazu? Hat er auch bei so einer Theaterverstellung vom Hochbett teilgenommen?
Jein, also der Rosi, der mein Onkel ist mit dem in die Schule gegangen und am dem Geburtstag von meinem Onkel habe ich das halt mitbekommen. Das war damals, also als er seine Kurzfilme gemacht hat an der HFF und dann eben auch Wer früher stirbt, ist länger tot, sein erster großer Film, sein erster Langfilm herausgekommen ist, habe ich das natürlich mitbekommen und dachte mir, Mensch, irgendwie wäre das geil, weil er auch in Wer früher stirbt, ist länger tot viele Kinder mitgespielt haben. Oder ich meine, der Markus Goyer war ja die Hauptfigur dieses Films. Mhm. Und dann dachte ich mir dann, ja, fragen wir doch den mal, ob das nicht irgendwie eine Möglichkeit gäbe, da mal in der Zukunft auch mal mitzuspielen. Mhm. Und dann habe ich den am Geburtstag getroffen und habe halt gefragt, hey, Rosi, wäre das, also wahrscheinlich habe ich nicht hey gesagt, aber irgendwie so in der Art, so stelle ich es mir vor. Ja. Ich spiele halt in der Schule auch Theater, ich hätte wahnsinnig Lust, in so einem Film mitzuspielen. Und dann haben wir uns in einen Nebenraum gehockt und er hat eine Kamera dabei gehabt und dann haben wir das erste Casting-Tape aus dem Stegreif aufgenommen für Schwere Jungs, weil da war quasi der Film gerade in Vorbereitung. Und dann wurde ich dafür offiziell ins Casting eingeladen und so ging es dann los.
Das war quasi dein Einstieg mit wie vielen Jahren damals?
Ich glaube, dass ich 12 war.
Boah. Ja. Das ist schon auch, also das ist schon auch eine Glücksgeschichte, oder? In so einem Alter so eine Möglichkeit zu bekommen?
100%. Also ich meine, das ist halt die Einsatzkarte gewesen für meine jetzige Karriere, wenn man es so nennen will. Und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich da wahrscheinlich auch keinen Zugang dazu bekommen.
Dann wärst du vielleicht auch jetzt ganz woanders. Als es nämlich darum ging, dich zu entscheiden, wie es für dich weitergeht nach der Schule, stand der Film, habe ich gelesen, nämlich erstmal überhaupt nicht so wirklich im Vordergrund bei dir, sondern ein BWL-Studium. Ja. War das eine Ansage der Eltern, mach erstmal was Gescheites, bevor du zur Schauspielerei wechselst, oder?
Nee, gar nicht. Es kam tatsächlich daher, dass ich mit 12, also von zwischen 12 und 18, ich habe mit 18 Abitur gemacht, liegen ja auch 6 Jahre, und ich habe da mehrere Filme auch dazwischen gemacht, aber ich habe da schon festgestellt, und natürlich habe ich mich auch damals schon mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, und ich habe halt da auch selbst schon festgestellt, wie wenig Selbstbestimmung man über sich hat in diesem Beruf. Also du kannst jetzt nicht mal sagen, ja gut, drehen wir mal einen Film, los geht's, da will ich mitspielen. So läuft es halt nicht. Also man muss dann dafür überhaupt in Erwägung gezogen werden, dann gibt es ein Casting, dann spielen da ganz viele subjektive Entscheidungen mit rein, ob man dann die Rolle bekommt oder nicht. Und das hat mich wahnsinnig gestört, dass ich quasi nicht selbstbestimmt war. Und dann habe ich überlegt, okay, gut, was kann ich machen, um eine gewisse Selbstbestimmung zu haben? Und habe mich dann dazu entschieden, was anderes zu studieren, um einfach immer noch, und ich bin da tatsächlich froh darüber, immer noch in der Hintertasche einfach ein Backup zu haben. Und ich meine, es gibt ja immer mal Höhen und Tiefen. Und wenn es halt mal ein Tief gibt, dann denke ich mir immer so, ja, worst case, könnt ihr mich alle mal im Arsch lecken und ich mache ganz was anderes. Und ich meine, das BWL-Studium war deswegen auch gewählt, weil ich lustigerweise auch überlegt hatte, in die Filmproduktion zu gehen.
Also und Filme richtig selbst
genau, produzieren. Und das ist auch ein Gedanke, ist, mit dem ich immer mal wieder spiele auch. Also ob man nicht auch mal seine eigenen Geschichten erzählt, womit wahrscheinlich jeder Schauspieler und jede Schauspielerin irgendwie spielt. Und dann dachte ich aber, ich will trotzdem halt nicht zu sehr in diese Medienbranche, Filmbranche, weil ich wollte, der Grund, warum ich das Studium gemacht habe, war ja eigentlich, um unabhängig davon zu sein. Und deswegen habe ich erstmal ein normales gemacht und dachte mir, das kann man dann später mal vereinen.
Also der sogenannte Plan B war das damals für dich, der erstmal bestehen muss, damit du weitermachen kannst.
Ja, ich habe ja parallel dazu weitergemacht und habe das auch so gesehen, dass man quasi halt einfach, ich gehe meiner Leidenschaft nach und mache einfach noch eine Backup-Option, was anderes, was mir tatsächlich ja auch Spaß gemacht hat. Ganz viele von den Leuten, die ich damals im Studium kennengelernt habe, sind mittlerweile meine besten Freunde. Also ich habe da auch Freundschaften fürs Leben geschlossen und mir hat das auch Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass es eine Plage war, aber ich habe es schon so gesehen, so, das ist Plan B.
Jetzt haben wir gerade gehört mit dem bayerischen Filmemacher Rosenmüller, ging es quasi los für dich. Dann hast du in mehreren Eberhofer-Krimis mitgespielt, die ja auch super erfolgreich sind. Und bist seit über zehn Jahren jetzt beim Münchner Tatort mit dabei. Was ist denn für dich das Besondere an bayerischen Filmen im Vergleich zu anderen Deutschen?
Das ist eine gute Frage. Also ich verbinde damit natürlich irgendwo, wie du vorhin schon gesagt hast, das Thema Heimat. Also und aber auch eine gewisse Art von Humor. Also ich finde, bayerische Filme haben, man kann es ehrlich gesagt eigentlich nicht ganz genau, also nicht so sagen, weil es, also nicht so strikt sagen, aber es gibt immer eine gewisse Art von Humor in so einem bayerischen Film. Ich glaube, das kommt so ein bisschen von der Grundeinstellung, aber auch vom Dialekt. Aber es stimmt auch nicht immer, weil ich habe auch neulich wieder einen bayerischen Film gesehen, der wirklich absolut düster war und da gab es einfach gar keinen Platz für Humor. Aber das, wenn man mich jetzt ohne lang, dass, ohne dass ich lang drüber nachdenke, wenn man mich dann fragt, dann würde ich sagen, vielleicht so ein Quäntchen Humor einfach, diesen oberbayerischen Humor.
Mhm. Meinst du oder würdest du sagen, der Humor ist auch was den Bayern grundsätzlich ausmacht?
Naja, das ist eine gute Frage, weil man sagt den Bayern ja auch oft nach, dass sie eher so Kantler sind.
Ja, eben, genau.
Aber ich glaube schon. Also ich meine, auch wenn gekantelt wird im Wirtshaus,
ist es irgendwie lustig.
Ist es eigentlich lustig. Ja. Und es ist ja nicht tief ernst gemeint. Ja. Also meistens nicht, gibt's natürlich auch. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen schlummert in einem. Ja.
Ja. Stimmt es, dass dir nach dem ersten Fall im Tatort, der kam nämlich dann auch irgendwann, also vor über 10 Jahren ging es bei dir los, dass dir da so richtig bewusst wurde, was für einen Stellenwert diese Sendung eigentlich hat, dieser Tatort?
Mir wurde es wirklich richtig bewusst eigentlich während des Drehs schon, weil da gab es einen so einen Pressetag und ich hatte das bis dahin nie erlebt, dass so viele Journalistinnen und Journalisten am Set sind und sich für diesen Film interessieren und dann zudem natürlich auch irgendwie haben sie sich dann auch für mich interessiert, weil ich halt der neue, junge Assistent war. Und das hat natürlich für mich, diese Aufmerksamkeit war mir nicht bewusst, dass das auf dem Tatort so eine Aufmerksamkeit liegt.
Du hast mal erzählt, dass es gerade am Anfang ein bisschen schwierig war, weil es natürlich auch negatives Feedback gab von Zuschauern. Feedback, mit dem du irgendwie gar nicht so wirklich gerechnet hast. Um was ging es da damals genau?
Ach, ich glaube, das war gar nicht von den ZuschauerInnen, sondern das war eher von der Presse tatsächlich. Also das war nicht grundweg negativ, aber es gab halt immer mal wieder so Feedback, wie zum Beispiel Headlines, so Titel, die irgendwie dann hießen der Milchpubi oder irgendwie sowas, wo ich mir jetzt denke, gut, kann man machen, aber es ist halt einfach nicht objektiv. Ja. Also ich meine, da frage ich mich dann auch oft so, was man sich selbst dabei denkt, wenn man sowas schreibt, ja. Weil wer würde sich gern so beschrieben haben, vor allem in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist ja auch dann schon auch was, wo ich mir dann irgendwie dachte, okay, was denken sich denn meine Freunde darüber? Und das ist was, da muss man lernen.
In dem Moment.
Genau, in dem Moment hat mich das schon ein bisschen belastet und da musste ich lernen, damit umzugehen.
Mhm. Mittlerweile, also das hat ja auch nicht geschadet, diese Schlagzeile, mittlerweile sind über 10 Jahre dabei. Du bist auch mittlerweile Oberkommissar, ist das richtig? Kalli, der Oberkommissar?
Oberkriminalkommissar,
ja. Oberkriminalkommissar, genau. War mein Onkel auch mal, deswegen kann ich es mir merken. Jetzt seit über 10 Jahren dabei und ich habe gesehen tatsächlich, und das wirst du tatsächlich oft gefragt in Interviews, was denn da eigentlich bei euch los ist im Team, dass ihr euch immer noch sieht, und zwar vor als auch hinter der Kamera.
Nee, nur vor der Kamera.
Nur der Vollkamera?
Ja. Okay. Und das wurde auch im letzten Film aufgelöst. Also im letzten Film.
Den habe ich gesehen.
Okay. Im letzten Film war die Schlussszene, haben die beiden Kalli das
Du angeboten.
Aber hinter der Kamera haben wir uns schon immer, also von der ersten Sekunde an geduzt.
Okay. Hätte ich eigentlich ganz lustig gefunden, tatsächlich. So ein kleiner
Running Gag. Können wir ja einfahren. Wir können das ja sagen, jetzt wo wir uns vor der Kamera duzen, können wir uns hinter der Kamera siezen.
Die Kollegen Wachtfeitel und Nimitz, die sind ja mittlerweile Mitte 60 tatsächlich und haben jetzt auch bekannt gegeben Anfang des Jahres, dass sie nach der 100. Folge quasi aussteigen werden. Wie ist es, wenn du, ich sage jetzt mal, mit einer älteren Generation zusammenarbeitest? Was sind da so die generationsübergreifenden Themen, mit denen man sich vielleicht so hinter der Kamera gemeinsam irgendwie auseinandersetzt? Gibt es da etwas, wo du sagst, da driften Meinungen auch ab und zu mal ein bisschen auseinander?
Ja, also klar. Ich meine, es allein schon, wenn man sich darüber unterhält, welche Filmklassiker es gibt, welche Lieblingsfilme man hat, allein da sind schon die Meinungen anders, weil ich einfach teilweise die Filme gar nicht kenne, die Udo und Miro als Klassiker bezeichnen würden.
Andersrum auch nicht wahrscheinlich.
Wobei, das würde ich gar nicht behaupten, weil die eigentlich schon wirklich sehr viel schauen und eigentlich sich schon auch viel auskennen. Und ich meine, es ist auch so, dass ich mal mir irgendwie, keine Ahnung, eine neue Serie anschaue und dann sage, dass ich die geil finde und dann den anderen empfehle und dann finde ich es auch gut. Also es verbindet schon immer wieder, aber so, da merkt man schon auch bei Musik, dass einen da gewisse Jahre dann doch unterscheiden und dass da ein bisschen Zeit dazwischen liegt.
Ein paar Jahre zumindest.
Ja, ganz wenig.
Ich habe etwas gelesen, das fand ich super spannend. Du hast nämlich beim Dreh für den Tatort Das Wunderkind tatsächlich mal Einblick in ein echtes Gefängnis erhalten.
Ja, also hat sich tatsächlich sehr schräg angefühlt, weil du kommst da rein. Also es sind ja, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben so ein großes Metalltor gesehen. Und es ist ja nicht nur eins, sondern es sind zwei. Also es ist eine Schleuse. Du gehst dann durch dieses Tor durch, das ungefähr 5-mal so groß ist wie man selbst, und dann bist du in der Schleuse drinnen und hinter dir geht das Tor wieder zu und außenrum Beton, und da gibt es so ein kleines Fenster, da sitzen dann die Wärterinnen und Wärter drin, und da muss man sich dann erstmal ausweisen, bevor man dann erstmal weiter rein darf. Und das war natürlich bei uns reibungslos, weil wir ja angemeldet waren. Aber auch da drin, also es ist halt alles düster, obwohl es nicht düster ist. Also die Wände sind eher so in einem Grauton gewesen, aber trotzdem hat es irgendwie ein bedrückendes Gefühl und eine Düsterheit ausgestrahlt. Und ich finde das schon enorm belastend, wenn ich mir überlege, okay, du sitzt jetzt da drin. Ich wusste, ich komme am Abend, kann ich wieder rausgehen. Ja. Und ich kannte auch, ich konnte jederzeit rausgehen, wenn es mir zu viel geworden wäre. Ich hätte vielleicht den Regisseur ein bisschen geärgert, ja, genau. Aber wenn du da wirklich sitzt und weißt, okay, die nächsten 2 Jahre, vielleicht 10 Jahre, kommst du da nicht mehr raus, dann ist es schon ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl.
Das glaube ich. Es gab auch einen kleinen Zwischenfall tatsächlich während den Dreharbeiten.
Ja, genau. Also es wurde, glaube ich, jemand neu eingeliefert, wenn man das, ich glaube, das ist der Ausdruck, den man da verwendet. Da gab's dann, ist es irgendwie zu einem Vorfall gekommen, und dann gab's einen Alarmton im Gefängnis, und die Wärter haben alle so Piepser auch an sich und mussten dann alle weg, und es waren alle dann irgendwie an diesem einen Ort, wo ich glaube, dass sich da jemand das Leben nehmen wollte. Ja, und das ist halt Alltag für die. Also ich meine, das passiert nicht tagtäglich, aber es kommt immer wieder vor, und das ist, finde ich, schon auch wirklich Respekt vor deren Job, was die da leisten und machen, weil ich meine, sowas belastet mich, und ich denke mir, das belastet wahrscheinlich irgendwie jeden ein bisschen, aber das ist einfach deren Alltag, und das finde ich wirklich Respekt davor und Hut ab, wenn man da jeden Tag so quasi dem nachgeht und dann ja auch in dem Sinne Menschenleben rettet.
Ja, ja. Eine sehr spannende Geschichte hast du tatsächlich auch auf deinen Reisen erlebt. Du hast vorhin schon ganz kurz angeschnitten, du hast nicht nur hier in Bayern gelebt, du warst zwischendurch auch mal unterwegs, zum Beispiel in Berlin, in Mailand und auch in New York für ein Auslandssemester. Ich habe gehört, und da wollte ich nochmal nachfragen, das fand ich auch sehr interessant, stimmt es, dass du da Einblicke in die Welt des NYPD erhalten hast?
Ja, das stimmt. Also ich hatte in New York ein Praktikum gemacht, und meine Kollegin, es hat sich dann doch irgendwie immer rumgesprochen, dass ich
vom Film komme,
und die haben dann auch herausgefunden, dass ich zumindest im Tatort einen Polizisten spiele. Mhm. Und die eine Kollegin von mir, deren Mann war beim NYPD oder ist beim NYPD. Und dann meinte sie so, ob mich das nicht irgendwie interessieren würde, wie sowas im echten Leben aussieht.
Und, na klar, oder?
Ja, voll. Ich habe gesagt, na, auf jeden Fall. Und vor allem dann noch, also ich meine, bei uns ist es ja, wenn wir drehen, dann bekommen wir hier auch Einblick in die Polizeiarbeit und sind auch immer mal wieder im echten Polizeileben zugegen, mehr oder weniger. Aber beim NYPD, das war natürlich eine andere Nummer. Und dann haben wir einen Tag ausgemacht, und dann wurde ich erstmal abgeholt, ja, von so einem schwarzen Van mit verdunkelten Scheiben, mit 2 Detectives im Anzug. Ich bin mir wirklich vorgekommen wie beim FBI, obwohl es nicht das FBI war, oder wie in so einem FBI-Film. Und dann sind wir erstmal mit Blaulicht und Sirene durch New York gefahren ins Headquarter.
Haben sie aber richtig aufgefahren.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, bei uns wäre das gar nicht wirklich möglich. Aber da hat auch, glaube ich, die Polizei an anderen Stellen. Ja, und dann wurde ich das ganze Headquarter vom NYPD geführt. Also ich war bei einem der Phantombilder mit der Hand zeichnet, dann bei im Team die Fingerabdrücke, also bei den Forensikern, dann in der Kameraüberwachung. Also es ist ja auch crazy, wenn da irgendwas vorfällt. Die können dann alle Kameras aktivieren.
Die ganze Stadt quasi.
Genau, sind dann in so einem Lagezentrum und können dann Autos verfolgen etc. Und das war wirklich wahnsinnig spannend. Parallel dann irgendwie das Social Media noch auswerten und also wirklich Wahnsinn, wie man es aus einem Film kennt. Und letzten Endes war ich dann noch beim Polizeipräsident, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren.
Ein einschneidendes Erlebnis.
Auf jeden Fall, ja.
Du warst insgesamt 4 Monate, glaube ich, in New York,
5, glaube ich, 5? Ja.
Hast du da irgendwie was mitgenommen aus der Zeit dort für dich?
Ach, auf jeden Fall. Ich meine, New York war die nach Berlin, aber Berlin ist halt auch sehr nah, aber war halt so das erste Mal, dass ich wirklich
das Ausland
ganz woanders war. Und zwar auch so woanders, dass ich jetzt nicht sage, hey, ich setze mir jetzt 4 Stunden in den Zug und bin wieder daheim. Und dann einfach quasi in so eine Stadt zu kommen, die sich ja einfach überhaupt gar nicht um dich dreht, und oder das interessiert sich einfach erstmal niemand für dich, logischerweise, weil die Stadt ja gar nicht weiß.
Außer
der NYPD. Hat aber auch dann 3 Monate gedauert. Aber ich meine, die Stadt lebt halt einfach, und du kommst dich da erstmal ziemlich alleine vor und einsam, und damit umzugehen, quasi, dass man sagt, hey, ich komme jetzt hier an, ich schaue mir das jetzt an und ich versuche selbst Leute kennenzulernen. Das war damals für mich eine komplett neue Welt. Und ich glaube, damit umzugehen, mit dieser Einsamkeit und dann halt quasi auf sich allein gestellt zu sein und dann auf Leute zuzugehen und Kontakte zu knüpfen, das ist, glaube ich, schon was mich da fürs Leben geprägt hat, dass man nicht immer darauf wartet, dass jemand kommt und sagt, hey, ach, Ferdinand, kann ich mich um dich kümmern, willst mitkommen, ich zeig dir was, sondern dass man wirklich proaktiv einfach selber dann auf Leute zugeht und versucht, was, ja, irgendwas zu erleben einfach. Mhm.
In den 10 Jahren hast du ziemlich viel erlebt beim Tatort. Du feierst, ich weiß nicht, letztes Jahr oder dieses Jahr ist es schon das 11. Jubiläum eigentlich für dich, oder? Glaube ich. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, 10 oder 11
Jahre. Ich bin mir auch nicht sicher. Also wenn mich nicht alles täuscht, wurde 2014, glaube ich, der erste ausgestrahlt. Ja. Dementsprechend wäre es wahrscheinlich dieses Jahr, das Ausstrahlungsjubiläum wäre dieses Jahr. Letztes Jahr quasi vor 10 Jahren im Herbst haben wir dann die erste Folge gedreht. Ja.
Die Kollegen Wachtfeitel und Nemitsch haben wir vorhin gerade schon gehört. Die haben ja angekündigt, jetzt den Tatort zu verlassen. Da geht quasi schon auch eine richtige Ära zu Ende, kann man sagen.
Ne? Ja, das kann man definitiv so sagen, ja.
Wie fühlt sich das für dich als Kollegen an, der jetzt irgendwie 10 Jahre lang quasi an ihrer Seite mitarbeiten durfte? Wie ist das, wenn zwei so erfahrene Kollegen dann tatsächlich doch aussteigen?
Ich meine, dass man, das alles hat ein Ende, ja. Also man, irgendwann ist es immer vorbei, klar. Aber dass ich Teil davon sein durfte, von dieser Ära und dass ich diese Ära zu Ende begleiten darf, ist natürlich eine große Ehre und auch Freude, weil wir wirklich uns so gut verstehen und ich, also jeden Tatort wirklich wahnsinnig gerne die, also mit den beiden drehe und arbeite und mich immer sehr freue, wenn wir was machen und Teil davon zu sein und diese, und du hast schon recht, es ist eine Ära, weil 30 Jahre oder 33 Jahre das zu machen, das muss man erstmal schaffen.
Ja.
Deswegen kann man da von einer Ära sprechen, finde ich. Und da für einen gewissen Zeitraum Teil davon gewesen zu sein und das zu Ende zu führen, ist eine große Ehre und macht wahnsinnig viel Spaß.
Das glaube ich. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die erfahren haben, dass du heute kommst, haben mir mitgegeben, dich doch unbedingt zu fragen, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht im nächsten Jahr. Ob quasi Kalli der neue Hauptkommissar wird. Hauptoberkommissar.
Naja, also ich meine, wir haben ja tatsächlich noch 4 Filme, also wir haben jetzt einen abgedreht, drehen jetzt noch 4 Filme, bis es dann wirklich vorbei ist. Und dementsprechend ist da, also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil erstmal noch 4 große Filme anstehen, die erstmal gedreht werden müssen. Und effektiv, glaube ich, kommt dann 2026 der letzte Film mit den beiden ins Fernsehen. Und nächstes Jahr drehen wir auch noch 2 Filme. Dementsprechend, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken und zu schauen, was da eine gute Lösung wäre.
Also spätestens 2027 werden wir es im Fernsehen erfahren, was daraus geworden ist, aus eventuellen Ideen.
Vermutlich, ja, wenn alles gut geht.
Ferdinand, so mancher Schauspieler in deiner Position würde sich nur auf große Produktionen konzentrieren. Ja, weil wenn man mal so einen gewissen Status erreicht hat, dann sind einem die Kleinen vielleicht eher egal oder man findet es eher langweilig. Gibt es Projekte, die du prinzipiell ausschließen würdest, wenn sie dir angeboten werden? Also bist du jemand, der sagt, ich habe jetzt hier mein großes Ding und nebenher hätte ich gerne noch 2 mittlere, aber so die kleinen Sachen sind eher uninteressant?
Eigentlich überhaupt nicht. Also ich mache auch nach wie vor Studentenfilme, weil ich das mega cool finde. Was eins war, ist Ab, das war in der ARD-Mediathek dann nachträglich. Das war ein Low-Budget-Universitätsprojekt. Aber ich spreche tatsächlich noch von viel kleineren Projekten, also die quasi Filmstudierende während ihrer Ausbildung quasi machen müssen, mehr oder weniger, oder können dürfen. Und die werden meistens dann, also es sind meistens Kurzfilme und werden dann vielleicht auf Festivals gezeigt, aber die schaffen es meistens gar nicht ins Fernsehen, außer zum Beispiel beim Bayerischen Fernsehen gibt es so eine Kurzfilmnacht, dass man da läuft dann mal sowas. Aber das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil da noch eine ganz andere Dynamik, ein ganz anderer Vibe herrscht. Und ich finde, dass es auch wahnsinnig gut ist, um sich selbst auszuprobieren, weil man lernt ja immer dazu und man kann dann in kleinen Projekten, die nicht ganz so eine große Aufmerksamkeit hat, einfach auch andere Sachen ausprobieren, die man vielleicht so auf einer großen Bühne dann eher nicht ausprobieren würde.
Jetzt hast du gerade gesagt, hochdotiert, School of Champions tatsächlich, da hast du einen Skilehrer gespielt und in einem Elite-Ski-Internat. Ich habe gesehen, dass du selbst relativ gut Skifahren kannst. Stimmt es, dass du bei Hansi Hinterseher unter anderem gelernt hast? Nein.
Nee.
Wieder ein Mythos.
Ich war und bin, weil das kann man einem nicht wegnehmen, tatsächlich Skilehrer. Also ich habe eine Ausbildung gemacht während der Schulzeit und habe dann auch als Skilehrer gearbeitet. Beim Hansi hinterher nicht, den habe ich auch noch gar nicht kennengelernt.
Wo kommt denn das her?
ich müsste mal, der Felix Neureuther hat neulich mal gesagt, wir gehen mal gemeinsam Skifahren und dann kann er das mal beurteilen, wie er mein Skifahrstil beurteilt. Aha. Und dann haben wir da quasi ein Qualitätszeugnis. Bisher kann ich nur sagen, also ich komme mal die Pisten runter und ich glaube, ich fahre nicht ganz schlecht, aber wie gut es dann tatsächlich ist, muss jemand anders beurteilen.
Aber für die Skikarriere hat es tatsächlich nicht gereicht.
Nee.
Es hat irgendwie bisher zumindest auch nicht für die Musikkarriere gereicht, denn du bist da auch ziemlich begabt eigentlich, wenn man so guckt. Also du hast früher Akkordeon gespielt, Posaune, Gitarre. In den letzten Jahren ist das so ein bisschen ins Stocken geraten. Stimmt es aber, dass du seit einiger Zeit das Singen lernst?
Ja, das stimmt. Ja, mache ich aktuell gerade. Immer wenn ich mal wieder Zeit habe, dann suche ich mir Sachen, die mir Spaß machen, wo ich gern besser können würde und Singen ist definitiv was ich gerne besser können würde. Mhm. Dann starte ich da so ein kleines privates Projekt und nehme zum Beispiel jetzt gerade Gesangsunterricht und versuche das einfach ein bisschen, aber einfach für mich.
Ja.
Also das hat jetzt gar nichts irgendwie, gar kein Ziel dahinter, sondern das ist einfach für mich. Und natürlich ist es schon auch was, man erweitert so ein bisschen sein Portfolio in dem Sinne als Schauspieler. Aber grundsätzlich interessiert es mich selbst und ich mache es, weil ich daran Spaß habe.
Dann freue ich mich auf deinen nächsten Besuch, dann werden wir mal in eine deiner Produktionen reinhören oder sie einfach mal komplett rausspielen.
Ja, schauen wir mal.
Ferdinand, du bist 30 geworden letztes Jahr.
Genau.
So mit 30 kann ich mich erinnern, sieht man ab und zu mal so eine kleine Lebensbilanz. So, wie lief's denn bisher? Wie soll es weitergehen? Wie erwachsen fühlst du dich aktuell?
Also ich würde sagen, ich fühle mich nicht wie 30, aber ich fühle mich schon wie Ende 20. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich irgendwie noch, oder was heißt noch Spaß am Leben, das hört sich ja auch saudumm an, aber also ich fühle das Leben und ich genieße die Zeit und mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie alt ich bin. Aber was ich interessant finde und da stoße ich immer wieder darauf, ist, dass man, glaube ich, echt manchmal so eine Bilanz ziehen muss und eigentlich dann auch so selbst mal überlegen muss, was man da eigentlich alles schon gemacht hat. Und wie es so läuft, wie viele, also nicht wie viele, aber welche guten Freundschaften man hat, wie gut einem die Familie tut oder was hat jeder für sich so hat. Ich meine, manche haben das ja leider nicht, aber jeder hat bestimmt was ihn irgendwie glücklich macht. Und ich finde, das ist eigentlich tatsächlich so mit 30 ein guter Zeitpunkt, um einfach mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu blicken und zu schauen, was man so gemacht hat bisher, was einen geprägt hat. Und in meinem Fall kann ich halt sagen, dass ich halt da festgestellt habe, dass ich eigentlich ein sehr, sehr glückliches Leben führe und da sehr froh darüber bin. Und das muss man sich dann immer wieder ein bisschen vor Augen führen, weil das verliert man ganz schnell aus den Augen, dass man irgendwie im Alltag so dahin lebt und dann dem gar nicht mehr bewusst ist, wie gut es einem eigentlich geht. Also ich meine, wir leben ja hier, also jetzt mal nochmal eine Stufe höher betrachtet, wir müssen, also hoffentlich viele nicht hungern. Wir leben im Frieden, zumindest jetzt in Deutschland. Und klar gibt es Probleme, aber eigentlich geht es uns, glaube ich, ziemlich gut. Und es geht bestimmt nicht jedem gut, aber so, ich kann das jetzt zumindest aus meiner Perspektive so sagen. Und darüber muss man dann wirklich, dessen muss man sich bewusst sein und froh sein und auch dem halt genügend Aufmerksamkeit auch schenken.
Man nimmt sehr vieles sehr schnell selbstverständlich. Das ist, glaube ich, das. Und
ja.
Das ist eine gute Geschichte, um sich mal klar zu werden, wie gut es einem eigentlich geht. Du hast mal gesagt, wenn du in den letzten 30 Jahren etwas gelernt hast, dann, dass das am Ende doch immer alles anders kommt. Wie meinst du das genau?
Ich glaube, ich hab das so gemeint, dass eigentlich alles so kommt, wie es dann sein muss. Und das kann auch anders sein. Weil, und da kommen wir auch wieder auf das zurück, was ich vorhin mal gesagt habe mit dem Abitur, dass man eine Herausforderung am Horizont sieht und nicht weiß, wie man die meistern soll. Aber irgendwie kommt man dahin und am Ende ist es dann so, wie es dann sein soll. Mhm. Und ich meine, ich hätte nie gedacht, dass ich Schauspieler wirklich, also ich, für mich war klar, Schauspielerei ist meine Leidenschaft und ich hätte das wahrscheinlich als Hobby auch immer weiter verfolgt. Aber dass es wirklich mein Beruf wird, womit ich Geld verdienen darf, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und es ist aber so gekommen. Und irgendwie denke ich mir, es soll wohl so sein. Ja. Und auch wenn ich mich vielleicht anders entschieden hätte, dann hätte es vielleicht auch so sein sollen. Und deswegen, das meinte ich damit, dass man quasi, man macht sich in der Gegenwart oft viel zu viele Gedanken über die Zukunft, weil am Ende kommt man dann meistens eh irgendwie dahin, so wie es halt sein soll.
Ja, es kommt so, wie es kommt.
Genau.
Die Süddeutsche Zeitung hat mal getitelt, könnte spannend werden, wenn Ferdinand Hofer mal 40 oder 50 ist, wenn er mehr Falten hat und ein paar graue Haare und nicht mehr von allem automatisch Ferdi genannt wird, was er dann wohl für Rollen spielt. In welchen Rollen siehst du dich denn persönlich in 30 Jahren?
Ach, ich bin da offen und was ich an der Schauspielerei liebe und was mich daran begeistert, ist, dass man eben so viele verschiedene Rollen prinzipiell spielen kann, wenn man sie denn.
Egal wie alt man ist eigentlich auch, ne?
Ja, ich meine natürlich, wenn man irgendwie im Rentenalter ist, kannst du wahrscheinlich kein Kindergartenkind mehr spielen. Aber was bei mir definitiv so ist, dass ich halt prinzipiell, ich glaube, das verändert sich tatsächlich auch, aber ich sehe jünger aus, als ich wahrscheinlich bin. Mhm. Und das ist schon sowas, wo ich mir auch Gedanken mache, weil einen das natürlich ein bisschen einschränkt, auch in dem, was man quasi an Rollen angeboten bekommt. Also ich habe bisher noch keinen Familienvater gespielt, könnte es aber also auf dem Papier definitiv sein. Ja. Also auch wenn ich mich so bei meinen Freunden umschaue, dann ist es definitiv ein Ding der Möglichkeit. Mhm. Und ich glaube, sowas kommt halt dann mal, dass man halt quasi wirklich Rollen spielt oder Personen spielt, die ein bisschen gesättelter im Leben stehen oder eben genau nicht, weil sie halt schon viel Kummer, Schmerz, was auch immer miterlebt haben und das halt dann irgendwann mal mit 40 dann über einem zusammenbricht. Mhm. Und solche Sachen, glaube ich, das wird spannend, weil das wird erst noch kommen.
Mhm. Und es wird herausfordernd wahrscheinlich auch.
Ja, es ist jede Rolle eigentlich in gewisser Weise herausfordernd. Oder es ist so, also wenn man die Rollen ernst nimmt, die Figuren ernst nimmt, dann hat jede Figur eine gewisse Herausforderung eigentlich. Klar gibt es da mal was einem ferner liegt und was einem näher liegt. Aber prinzipiell sehe ich das immer sportlich und immer als Herausforderung. Mhm.
Du hast mal gesagt, dass du glaubst, dass man auch was für sein Glück tun muss tatsächlich im Leben. Dass das nicht einfach so auf einen zukommt, sondern dass man da schon auch irgendwie gewisse Hebel in Bewegung setzen muss.
Genau, also ich denke, dass wenn man schon das Glück hat, dass man Glück hat. Also ich meine, es gibt immer Fälle, wo man in ein Loch fällt, weil irgendwie tragische Umstände da sind, weil man irgendjemanden verloren hat. Es gibt immer Tiefen im Leben. Mhm. Aber wenn man Glück hat, dann muss man das Glück auch ergreifen und dann beim Schopf packen und einfach weiterziehen. Und das, denke ich, ist halt wichtig, weil man kann jetzt nicht dann da sein und sagen, ja gut, eigentlich geht's mir ganz gut, ja, dann schauen wir halt mal. Sondern man muss dann schon sagen, ja, hey, man nimmt das wahr, man hat Glück und ich würde mal behaupten, ich habe wirklich Glück gehabt in der Vergangenheit und fühle mich nach wie vor glücklich. Und wenn ich mich jetzt darauf aushole, dann kann es ganz schnell sein, dass das Glück einfach mal weg ist.
Ja.
Das kann natürlich so oder so sein, weil es gibt immer mal wieder tragische Fälle und Tiefen, die passieren, die kann man nicht beeinflussen. Aber wenn man im Moment sich glücklich fühlt, dann muss man daraus was machen. Mhm. Und das ist das, was ich meinte.
Und jetzt fällt mir dann die letzte Frage, die wir tatsächlich immer stellen, hier am Ende der Sendung. Die hat auch was mit dem Glück zu tun. Ich möchte mich wissen, was für dich persönlich Glück bedeutet.
Für mich bedeutet Glück, dass ich am Morgen aufwache und mir denke, mir geht's eigentlich sehr gut und ich habe Freunde, Familie, und ein Alltag, der mir sehr viel Spaß macht, wo der Beruf ein Teil davon ist. Und das ist für mich Glück.
Ich hatte Glück, dass du heute hier bei uns vorbeigeschaut hast. Das war nämlich ein sehr schönes Gespräch mit dir, Ferdinand.
Und ich hatte das Glück.
Danke dir herzlich.
Genau.
Danke, Dominik. Und wir sehen uns, ja, also ich würde sagen, wir machen einfach einen Termin aus. Wie wäre es denn in 10 Jahren am 19.06.2034? Dann können wir mal so 10 Jahre wieder rückresümieren.
So machen quasi. Wir das. Machen wir zum das. Glück gibt es einen digitalen Kalender und du kannst es jetzt schon eintragen.
Ich trage es jetzt schon ein. Danke dir.
Vielen Dank dir.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
Auf Ego FM.